Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin Anna Sauerbrei. Sie leitet das Ressort Meinung beim Berliner Tagesspiegel und ist dort auch Mitglied der Chefredaktion. Guten Tag, Frau Sauerbrei.
Hallo, guten Tag.
Haben Sie sich heute Morgen vor dem Spiegel oder vor dem Schrank Gedanken darüber gemacht, wie nachhaltig Ihre Kleidung ist, die Sie so ausgewählt haben für diesen Tag?
Ja, ich habe mich schon so ein bisschen ertappt gefühlt. Heute wird ja der grüne Knopf vorgestellt,
genau,
von Entwicklungsminister Müller. Ein Siegel, das anzeigt, ob Textilien fair gehandelt sind, ob Mindestlöhne gezahlt werden.
Genau.
Und ich muss zugeben, ich achte beim Essen mittlerweile sehr darauf, wo das Essen herkommt und wie es entstanden ist, auch auf fair gehandelten Kaffee, fair gehandelte Schokolade. Mhm. Ich bin noch nicht so gut bei der Kleidung, aber vielleicht kommt das ja jetzt mit dem grünen Knopf.
Also es ist totaler Zufall, dass ich heute hier mein grünes Baumwollhemd anhabe, 100%. Ich weiß nicht, Bio-Baumwoll. Wolle war unglaublich teuer, ist sehr verschnitten, aber ich mag es trotzdem, weil es natürlich gut
sieht
trägt.
Gut aus.
Dankeschön. Aber meinen Sie denn, dass so ein grüner Knopf was bringt insgesamt?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Fortschritt, wenn man ein Siegel hat, wo man sich wirklich sehr einfach orientieren kann, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Dann kommt natürlich wieder die alte Debatte, reicht das aus oder müssen die Unternehmen nicht noch viel stärker gesetzlich verpflichtet werden, bevor man sozusagen solche Selbstverpflichtungssiegel auf den Markt bringt. Aber ich finde, zumindest ist es ein Fortschritt, dass wir jetzt erstmal das bekommen.
Gut, werden wir also gucken, ob sich's wirklich durchsetzt, ob wir wirklich dann drauf achten, sehen wir. Gleich sprechen wir nicht so sehr über Textilien, sondern mehr über die NPD, denn es gibt ja jetzt einen NPD-Ortsvorsteher in Hessen und da stellt sich die Frage, ob sich da ein strukturelles Problem offenbart. Nachdem im hessischen Altenstadt ein NPD-Mann zum Ortsvorsteher gewählt wurde, und zwar einstimmig mit den Stimmen aller anderen dort vertretenen Parteien, wird das jetzt mit Empörung kommentiert, auch in Berlin. Hier ist zum Beispiel, was die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gestern im Sommerinterview dazu gesagt hat.
Also zuerst einmal ist das Entsetzen und die Empörung vollkommen gerechtfertigt. Das hat im hessischen Landesverband schon die erste Sondersitzung der Gremien vor Ort gegeben. Ziel ist es, so schnell wie möglich eine Abwahl des jetzt Gewählten zu beantragen, durchzuführen, einen anderen Kandidaten an die Stelle mitzusetzen und dann auch weiter parteiintern darüber zu reden, wie so etwas passieren konnte.
Also wie konnte so etwas passieren? Das ist hier Ihre Frage. Es gibt ja einige Anhaltspunkte, Frau Sauerbrei. Es wurde von der CDU nämlich dort gesagt, man habe eben keinen anderen Kandidaten gehabt, Zitat, vor allem keinen Jüngeren, der sich mit Computern auskennt und der Mails verschicken kann. Kann das ein Argument für eine solche Wahl sein?
Also ich denke, es ist ein Argument, mit dem wir verstehen können, warum es dazu gekommen ist. Es ist natürlich keine Rechtfertigung. Aber trotzdem bin auch ich mir nicht sicher, was ich deprimierender finde, dass es tatsächlich gekommen ist oder eben die strukturellen Probleme, vor denen die Parteien vor Ort stehen, die dann dazu führen, dass eben solche Leute plötzlich in Ämter kommen.
Mhm. Strukturelle Probleme. Uns ist jetzt zugeschaltet Ludger Fittkau, Korrespondent in Hessen für Deutschlandfunk Kultur. Herr Fittkau, wie sehen denn diese strukturellen Probleme der Parteien dort aus?
Ja, es ist gerade schon gesagt worden, es gibt zu wenig Nachwuchs. Die Parteien haben ein Problem, junge Leute zu gewinnen für diese Arbeit vor Ort unter Anwesenden, in Ortsbeiräten, in Ortsvereinen. Die jungen Leute wollen sich dann eher mal in einem Ortsverein virtuell im Internet vielleicht engagieren, wenn sie sich engagieren. Aber für so eine konkrete Arbeit braucht man eben Leute, die auch zu Sitzungen kommen, auch abends nach der Arbeit. Das sind ja ehrenamtliche Jobs und da fehlt es eben. Und dann passiert es, dass eben Rechtsextreme auch sich ganz bewusst in solche Strukturen begeben und sagen, wir sind die Kümmerer von rechts, ja, und wir nehmen diese Leerstellen inne und besetzen die Plätze. Und das ist hier passiert.
Jetzt hat diese Gemeinde Altenstadt in Mittelhessen so 12.000 Einwohner und im Ortsteil Waldsiedlung. Diesem Ortsteil steht der NPD-Mann Stefan Jaksch also nun vor, wohnen 2.600 Menschen. Dieser Mann ist immerhin der stellvertretende NPD-Landesvorsitzende in Hessen. Kann man aber trotzdem sagen, Frau Sauerbreit, ich frage jetzt mal bewusst provokant, naja, ist ein kleines Örtchen, das hat jetzt keine weiteren Konsequenzen.
Nee, ich glaube, das kann man nicht sagen, weil ich glaube, bei den Tabus, die die Gesellschaft zu Recht rund um solche rechtsextremistischen Parteien wie die NPD eine ist, aufgebaut hat, darf es eben überhaupt keine Ausnahmen geben. Und deswegen ist das falsch und deswegen wird es hoffentlich auch dazu kommen, dass diese Wahl revidiert wird. Das ist ja möglich, also mit 2/3 der Stimmen, so wie er gewählt worden ist, kann er ja offenbar auch wieder abgewählt werden. Er ist ja auch, wie Sie schon gesagt haben, jetzt kein Unbekannter, sondern er ist immerhin stellvertretender Landesvorsitzender der NPD. Jetzt kann man sagen, na gut, die NPD ist auch laut hessischem Verfassungsschutz jetzt nicht gerade bedeutend in dem Land. Das war ja auch damals der Grund dafür, warum das Bundesverfassungsgericht sich entschlossen hat, diese Partei nicht zu verbieten. Aber dennoch müssen, glaube ich, diese Tabus aufrechterhalten werden.
Und Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja auch gesagt, Ziel sei es nun, so schnell wie möglich die Abwahl dieses Mannes zu erreichen. Herr Fittgau, wird das passieren?
Das ist offenbar rechtlich doch nicht ganz so einfach. Das hessische Verwaltungsverfahrensgesetz, das ist da der Hintergrund, sagt, dass Jaksch seine Pflicht gröblich verletzen muss, seine Tätigkeit nicht oder unwürdig ausüben müsse, um abberufen werden zu können. Also rechtlich ist da wenig möglich. Das sagt auch der Bürgermeister von Altenstadt, der jetzt heute mit dem Ortsbeirat reden will, um sie dazu zu bewegen, geschlossen als Gruppe zurückzutreten. Also sie müssten sozusagen freiwillig zurücktreten und dann eben Strukturen freischaufeln für eine Neuwahl, für einen Neuaufbau dieser Vertretung. Aber nicht, offenbar müsste er wirklich grob sein Handeln, müsste viel gehen, damit er wirklich zurücktreten muss.
Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass die NPD da als Gruppe zurücktritt?
Nee, es geht jetzt um die anderen, also es geht um den Ortsbeirat, um die demokratischen Parteien, SPD, CDU und FDP, die okay. ja die Mehrheit stellen. Die müssten also insgesamt zurücktreten. Das heißt, der Ortsbeirat müsste quasi den Weg freimachen für eine neue Wahl, für neue Strukturen insgesamt. Wobei es eben nicht so einfach sein wird, die zu finden. Die Leute haben ja schon darüber gesprochen. Also das war ja auch der Hintergrund, warum dieser Mann jetzt gewählt wurde.
Mhm. Ja, ich meine, strukturelles Problem, Sie haben das gesagt, es gibt eben immer weniger junge Leute, die sich engagieren. Was brauchen wir also? Was muss sich ändern? Brauchen wir wieder Menschen, auch Frau Sauerbrei, die Frage natürlich an Sie, die sagen, diese Demokratie gerade auch in diesem Rahmen auf kommunaler Ebene ist uns wichtig und wir arbeiten hier mit und da investieren wir unsere Zeit.
Ja, ich glaube, es ist ganz schwierig. Die Parteien haben da ja alle noch nicht den Turnaround geschafft. Also wenn man sich die Altersstruktur der Parteien anguckt, dann ist der größte Block eben die über 60-Jährigen. Die Parteien verlieren jedes Jahr ein paar tausend Mitglieder. Bei der CDU allein waren es letztes Jahr 11.000. Ich glaube, was die Parteien schaffen müssen, ist, wie das auch schon ihr Korrespondent gesagt hat, attraktiver zu werden in dem Sinn, dass sie irgendwie die Mitmachmöglichkeiten vielleicht auch öffnet und erleichtert. Also vielleicht muss nicht jeder gleich zu jeder Ortsvorstandssitzung am späten Abend kommen, der sich irgendwie engagiert möchte. Vielleicht muss man dieses punktuelle Engagement weiter fördern, dem die viele jüngere Menschen, die sich für Politik interessieren, ja heute eher zuneigen. Also wir sehen ja generell nicht eine Abnahme des politischen Engagements, sondern eben andere Formen in ja, Aktivistengruppen oder punktuell oder jetzt auch bei Fridays for Future. Und ich glaube, wenn die Parteien auch vor Ort es schaffen würden, da die jungen Leute für ein ganz bestimmtes Projekt vor Ort zum Beispiel zu engagieren, dann wäre das vielleicht ein bisschen einfacher. Aber ich ist klar, wenn die Decke einmal dünn ist, dann ist es auch schwierig, weil auch dafür braucht man natürlich dann doch irgendwie Hauptamtliche, die das koordinieren.
Mhm. Aber Herr Fittgau, das ist der Weg, den Frau Sauerbrei jetzt so ein bisschen gezeichnet hat, ja?
Ja, dieses mit punktuellen Themen, die jungen Leute anzusprechen, das ist sicher ein Weg, aber man kann nicht alles im Internet machen. Also es gibt ja Diskussionen, beispielsweise aktuell bei der SPD eine neue Struktur, auch der Parteiführung so hinzukriegen, dass man sagt, wir wollen mehr virtuelle Ortsvereine haben, mehr im Internet Partizipation ermöglichen. Das gelingt aber eben auf der Ebene des Ortes, eines Stadtteils, eines Dorfes, wie in dem Fall hier in der Waldsiedlung, bei einer alten Stadt nicht, sondern da muss man sich auch mal ab und zu unter Anwesenden treffen, auch eben dann abends mal mit Älteren länger mal zusammensitzen, mit denen diskutieren, da kommt man nicht drum rum. Das ist ja genau die Konsequenz der Wahlergebnisse jetzt in Sachsen beispielsweise, man gesagt hat, wir müssen vor Ort mit den Menschen intensiver reden, auch in Brandenburg. Dasselbe gilt für Hessen, für diese Strukturen, wo eben auch NPD oder auch die AfD vor allen Dingen eben durchaus eine soziale Basis hat und da müssen die demokratischen Parteien Präsenz zeigen.
Am Freitag hat's in Berlin Mitte einen Unfall gegeben, bei dem 4 Menschen gestorben sind, mehrere schwer verletzt wurden. Ein ganz fürchterlicher Unfall. Und verursacht hat diesen Unfall der Fahrer eines großen Porsches, eines SUVs. Und der löst jetzt eine Debatte aus, dieser Unfall. Wir wollen gleich drüber sprechen, Anita Fünfinger, aber erst mal kurz mit den Hintergrundinfos.
Was haben große Geländewagen in Innenstädten zu suchen? Nach Meinung der Grünen und der Deutschen Umwelthilfe nichts. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Oliver Krischer, sagte dem Berliner Tagesspiegel, wir brauchen eine Obergrenze für große SUV in den Innenstädten. Und es brauche dringend eine Debatte, wie groß die Autos denn noch werden sollen, die in unseren Innenstädten rumfahren, so Krischer. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe Umwelthilfe Jürgen Resch schlug eine City-Maut für diese Autos vor. Resch sagte der Zeitung, denkbar seien auch Parkverbote oder deutlich höhere SUV-Parkgebühren. Die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther von den Grünen reagierte weitaus zurückhaltender. Erst müsse der Unfall analysiert werden, bevor man Konsequenzen ziehe, sagte sie.
Ja, und es gibt natürlich auch die Unfallforscher, die sagen, wir müssen erstmal analysieren, wir müssen sehen, was ist genau passiert. Wir brauchen jetzt erstmal keine Pauschalurteile, das hilft nicht weiter. Aber es gibt eben auch die, die sagen, ja, höhere Parkgebühren zum Beispiel für SUVs oder wie können wir verhindern, dass so viele von diesen großen Autos in den Städten fahren. Was sagen Sie, Frau Sauerbrei, brauchen wir solche Maßnahmen oder nicht?
Ich bin noch etwas unentschlossen, was das angeht, die Gefährlichkeit dieser Autos für die Passanten. Da widersprechen sich ja tatsächlich die Unfallforscher, jetzt auch die, mit denen meine Kollegen am Wochenende telefoniert haben. Da sind einerseits, sagt ein Unfallforscher vom Verband der Versicherer, die sind jetzt nicht per se gefährlicher für Passanten als kleinere Wagen. Greenpeace sagt genau das Gegenteil. Also da kann ich im Moment einfach nicht beurteilen, ob das so ist oder nicht. Also da widersprechen sich die Meinungen. Ich denke, diese Autos machen aus umweltpolitischen Gründen natürlich sehr wenig Sinn oder sind sozusagen kontraproduktiv. Es sind einfach sehr große Autos, die im Prinzip kein Mensch braucht, weil den Platz kann man auch in einem anderen Auto haben. Sie haben auch gar nicht mehr Platz als ein Kombi zum Beispiel, wenn man jetzt schon eine große Familie hat und irgendwie einen Haufen Zeug mitnehmen muss. Sie sind wirklich ziemlich unnötig. Sie sind reine Prestigeobjekte und ich glaube, da kann man schon drüber diskutieren, ob das zulässig sein muss in einer Zeit, wo wir versuchen, CO2 einzusparen, den Klimawandel zu verhindern.
Also die Klimaschädlichkeit ist das eine, aber bleiben wir nochmal eben bei dieser Macht dieser Autos, die eben auch von manchen ja als panzerartig beschrieben werden. Wie ist dieser Unfall abgelaufen? Dieser Fahrer hat ja nicht nur die Menschen erfasst, sondern er hat mehrere Poller überfahren, eine Ampel umgerissen, sich um die eigene Achse dann gedreht, dann einen Bauzaun durchbrochen und ist dann irgendwann erst zum Stehen gekommen. Das heißt, man fragt sich schon, ob jetzt vielleicht ein Golf, wenn es einer gewesen wäre, oder ein kleineres Auto eben von der Ampel schon mal dann gestoppt worden wäre. Also insofern schon die Frage, ob solche großen Autos nicht einfach doch auch eine Gefahr darstellen.
Naja, der Unfallforscher, den wir heute zitiert haben, der argumentiert, dass in die Formel für die Wucht des Aufpralls in erster Linie die Geschwindigkeit eingeht und zu einem geringeren Grad die Masse des Autos. Das sind jetzt sehr makabere Überlegungen, wenn man überlegt, dass da vier Menschen bei zu Tode gekommen sind. Aber dennoch, es kommt vor allen Dingen auf die Geschwindigkeit an und dann ist ja jetzt ein Video öffentlich geworden. Also die Sportkamera eines Taxifahrers hat diesen Unfall gefilmt. Das Video ist jetzt nicht in Gänze zu sehen. Die Medien, die darüber verfügen, zeigen nur den Teil, wo man nicht sieht, wie die Menschen überfahren werden aus Pietätsgründen. Das ist natürlich völlig richtig. Aber man sieht, dass es sozusagen der Unfallhergang sein könnte. Das ist ein Überholmanöver auf der Gegenspur entlang von einer Gruppe wartender Autos sein könnte. Also dass er versucht hat, an diesen wartenden Autos vorbeizukommen, auf der Gegenspur eine Lücke ausnutzend mit extrem hoher Geschwindigkeit. Man sieht, wie schnell er da vorbeifährt. Von daher ist es vielleicht weniger sozusagen der Fahrzeugtyp als tatsächlich einfach ein völlig unverantwortungsloses Verhalten des Fahrers. Also das ist eine mögliche Interpretation.
Jetzt wissen wir, dass die deutschen SUVs lieben. In diesem Jahr werden erstmals mehr als 1 Million von diesen Sportgeländewagen neu zugelassen. Mehr als 1 Million. Damit wird der Marktanteil auf rund 1/3 steigen. Also doch wirklich sehr, sehr viele von diesen Autos werden bei uns fahren. Ich finde das eigentlich relativ erstaunlich. Können Sie sich das erklären?
Also ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es schon verstehen. Also man weiß natürlich, wie diese Wagen auch beworben werden als sozusagen Symbole für das Wilde, das Freiheitliche mitten in der Stadt, was vielleicht viele urbane Bewohner vermissen. Die wollen sich dann irgendwie einmal als Cowboy, als Jäger, als Safari-Held fühlen, wenn sie dann mit solchen großen Wagen in der Stadt rumfahren. Das zweite Argument, was die Autoindustrie mit diesen Autos verbindet, ist ja die vermeintlich höhere Sicherheit des Fahrers oder der Fahrerin. Man sitzt etwas höher, man hat einen ganz guten Rundumblick, aber das geht natürlich zu Kosten zumindest des Sicherheitsgefühls der anderen Verkehrsteilnehmer, weil man sich doch als Fußgänger, als Radfahrer von so einem riesigen, panzerähnlichen Auto doch deutlich mehr bedroht fühlt und
eingeschüchtert fühlt.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist schon, das hat, finde ich, unser Leitartikel am Wochenende, der dazu geschrieben hat, Bernd Matthies, sehr gut erfasst, dass es eben so eine Art Einführung einer Hierarchie im Straßenverkehr ist, also das Behaupten von Ansprüchen auf Raum. Und in diesen Städten, in denen wir immer das Gefühl haben, der Platz wird immer geringer und wir müssen uns irgendwie darauf einigen, wer wie viel Platz beanspruchen darf, ist es natürlich eine Machtgeste, so ein Auto zu fahren in diesem wahnsinnig engen Berlin-Mitte.
Ja, eine Machtgeste, die dann auch noch dazu führt, dass sehr viel CO2 ausgestoßen wird, sehr viel Sprit gebraucht wird. Also vielleicht könnte man das doch nochmal überdenken.
Ja, also ich wäre auch dafür, in irgendeiner Form das zu regulieren. Also die Vorschläge, die jetzt Oliver Krischer und andere gemacht haben, die überzeugen mich nicht. Das ging für mich nach wahnsinnig viel Bürokratie. Wer soll dann jetzt irgendwie ausmessen, wie groß diese Wagen sind und wo sie noch parken dürfen? Aber ich denke, dass man über höhere Besteuerung von Benzin oder auch über eine CO2-Steuer da ja sicherlich auch was machen könnte.
Die Regierungskrise in London. Es sieht ja nicht besonders gut aus für Boris Johnson im Moment. Heute Vormittag war er zu Besuch beim irischen Regierungschef Leo Varadkar in Dublin. Und der kann natürlich mit einem No-Deal-Szenario wenig anfangen, Boris Johnson aber schon. Und zu Hause möchte er jetzt im Unterhaus nochmal über Neuwahlen abstimmen lassen. Wahrscheinlich kriegt er keine Mehrheit, denn das Parlament will ja keine Neuwahlen, sondern erstmal dafür sorgen, dass das Land eben vor diesem No-Deal-Brexit geschützt ist. Bevor wir gleich drüber sprechen, Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel und ich, wollen wir mal hören, was unser Korrespondent Friedbert Meurer heute aus London berichtet.
Good morning. Our political system, our constitution is beginning to break down.
Guten Morgen. Unser politisches System und unsere Verfassung stehen vor dem Zusammenbruch. BBC-Star-Moderator Andrew Marr begrüßte gestern dramatisch die Fernsehzuschauer zu seiner Morningshow. Angeblich soll der Berater von Premierminister Boris Johnson, Dominic Cummings, intern gesagt haben, was ihr letzte Woche erlebt habt, ist nichts zu dem, was noch kommen wird. Die britische Regierung spielt wohl mit dem Gedanken, das gerade durch Unter- und Oberhaus verabschiedete Gesetz zu umgehen. Es verbietet Johnson, die EU ohne einen Vertrag am 31. Oktober zu verlassen. Der britische Außenminister Dominic Raab sprach von einer Prüfung des Gesetzes. Wir werden uns natürlich immer an das Gesetz halten, es sehr sorgfältig überprüfen, was es von uns fordert und was nicht. Das ist nicht nur gesetzestreu, sondern verantwortungsbewusst. Wenn Boris Johnson sich mit der EU beim Gipfel am 17. und 18. Oktober nicht auf einen Vertrag einigt, könnte er sich also doch weigern, eine Verschiebung des Brexits zu beantragen, obwohl das Gesetz ihn dazu verpflichtet. In den letzten 10 Tagen des Oktober müsste dann der Supreme Court, das höchste Gericht, entscheiden. John McDonnell, die Nummer 2 bei Labour, der Opposition, ist alarmiert. Ich traue ihm keinen Zentimeter über den Weg. Wir haben jetzt einen Premierminister, der sich nicht an das Gesetz halten will. Das habe ich noch nie erlebt.
Da hört man also ein gewisses Erstaunen, um es mal gelinde zu sagen. Es gibt diesen Machtkampf zwischen Boris Johnson und dem Parlament. Frau Sauerbrei, was sagen Sie? Welche Macht hat das Parlament noch? Kann es Boris Johnson stoppen?
Also es scheint ja, als sei zumindest das Parlament auch bereit, mit genauso harten Bandagen zu spielen, wie Boris Johnson das gerade tut. Und jetzt spielt der wieder zurück und es ist ein gegenseitiges Drohen. Aus der Downing Street wird jetzt an die Medien durchgestochen. Wir werden das Gesetz sabotieren, egal was passiert. Dann rufen die Medien Verfassungsrechtler an, die eher abmoderieren und sagen, die Art und Weise, wie Boris Johnson das machen möchte, indem er praktisch bei der EU einerseits, wie vom Gesetz verlangt, eine Verlängerung beantragt, gleichzeitig ein Zweitschreiben mitschickt, dass er das nicht möchte, dass die britische Regierung das nicht möchte, das sei unmöglich und nicht rechtmäßig. Aber ich glaube, da wird jetzt wirklich mit allen Mitteln des Rechts gekämpft und vielleicht müssen am Ende dann auch Gerichte entscheiden, je nachdem, für was sich Johnson entscheidet.
Und sehen Sie die Chance noch für eine gesunde politische Kraft jetzt, nicht eine juristische Kraft, sondern eine politische Kraft in diesem Streit, der so verfahren ist?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin einerseits ganz erleichtert, dass das britische Parlament sich jetzt dem so entgegenstellt. Also das sehe ich zunächst mal als Hoffnungsschimmer in diesem ganzen dreckigen Spiel, weil es doch zeigt, dass die Parlamentarier, zumindest viele Einzelne und auch viele Mitglieder des Kabinetts, bereit sind, das Allgemeinwohl über ihre eigene persönliche politische Karriere zu stellen und diesen Populisten entgegenzutreten. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in den Vereinigten Staaten überhaupt nicht sehen. Die Republikaner machen so ziemlich alles mit, außer wenn es vielleicht um Russland geht, um die Russland-Sanktionen, was Donald Trump macht. Sie stellen sich ihm nicht entgegen, wenn er rassistische Äußerungen tätigt. Sie lassen ihm das alles durchgehen. Und in Großbritannien scheint es zumindest noch so eine Art gesunde politische Kultur zu geben, wo eben Einzelne bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und zur Not eben auch mit ihrer Karriere zu bezahlen, wie jetzt die 21 Abgeordneten und mehrere Kabinettsmitglieder.
Gut, das heißt, wenn ich Sie recht verstehe, sagen Sie also, so ein Stück Demokratie ist da einfach noch am Werk und auch letztendlich funktionierende Demokratie. Ja, ja, jemand, der das sehr, sehr dramatisch aber aussieht, ist Norbert Röttgen, Außenpolitiker von der CDU. Gestern war er bei Anne Will. Wir hören nochmal, was er gesagt hat zu dem ganzen, ja, man muss sagen, Schlamassel, in dem Großbritannien steckt.
Das, was jetzt an Schaden verursacht wird, der Hass, der ins Land einzieht, die Verachtung. Dominic Cummings, der berühmte Chefberater, ist der zweitwichtigste Mann. Er ist derjenige, der anfängt, jetzt die Kampagne zu planen, das Volk gegen das Parlament. Das ist sozusagen die Rein- und Hochform des Populismus. Glauben, das, was an Schaden entsteht, ist dramatisch. Wenn das so kommen würde, wird auch das Vereinigte Königreich nicht überleben. Schottland wird das zweite Unabhängigkeitsreferendum anstellen. Nordirland und Irland vielleicht auch. Die Tory Party ist im Grunde jetzt schon zerstört. Denn die, die jetzt Rebellen sind, das ist ja der Mainstream dieser Partei. Der Enkel Winston Churchills wird aus der Partei geschmissen. John Major könnte nicht mehr in dieser Partei sein. 50% der Briten sagen von beiden großen Parteien, Labour und Konservativen, das sind extreme Parteien. Das ist inzwischen schon angerichtet worden und es ist noch nicht zu Ende, dieser Film.
Norbert Röttgen also sagt das. Und wenn man ihn so hört, dann hat man ja wirklich das Gefühl, also er sagt das ja auch was jetzt auch immer passiert, mag so oder so sein, es ist jetzt schon der Schaden unglaublich groß und er sorgt sich um Großbritannien.
Ja, ich glaube, er hat absolut recht. Einerseits sind natürlich die wirtschaftlichen Sorgen weiterhin groß, die Angst vor einem No Deal, aber eben auch Angst, was das nachhaltig mit der Demokratie in Großbritannien macht, weil es ist ja, und das sagt Norbert Röttgen ja auch, es ist ein Kampf um die öffentliche Meinung. Und Boris Johnson steht auf dem Standpunkt, dass er den Volkswillen, der sich ausgedrückt hat, in dem Referendum durchsetzt, zur Not eben auch gegen den Willen der demokratischen Institutionen. Das ist ja sozusagen die große Erzählung der Populisten. Die Institutionen funktionieren nicht mehr. Wir müssen den Volkswillen auf anderem Wege durchsetzen. Und das ist natürlich eine Erzählung, wenn die sozusagen am Ende dann dasteht, die sehr dramatische Folgen hätte für die politische Kultur in diesem Land.
Sprung jetzt ins Jahr 2025, also 6 Jahre in die Zukunft. Dann werden die Grundschulen in Deutschland voraussichtlich mehr als 26.000 freie Lehrerstellen haben. 26.000 Lehrer werden fehlen. Das sagt eine Studie der Bertelsmann Stiftung und die Einzelheiten fasst für uns kurz zusammen Silke Schmidt.
Die Schulminister der Länder sind sich des Notstands durchaus bewusst. Die Kultusministerkonferenz ging in ihrer letzten Prognose für das Jahr 2025 von bundesweit 15.300 fehlenden Grundschullehrern aus. Doch diese Voraussagen seien längst überholt, sagt Dirk Zorn, der Experte für schulische Bildung bei der Bertelsmann Stiftung.
Die Lücke wird um einiges, also um etwa 42% höher ausfallen, als bislang in den Planungen der Schulminister in den Ländern unterstellt und das schon innerhalb der nächsten 6 Jahre.
Konkret heißt das, zusätzlich zur Prognose der Kultusminister müsse man mit weiteren 11.000 fehlenden Grundschullehrern im Jahr 2025 rechnen. Für die Neuberechnung des Bedarfs hat die Bertelsmann Stiftung aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts vom Juni 2019 ausgewertet. Grund für den Lehrermangel seien Pensionierungen und unerwartet hohe Geburtenzahlen. Dabei fällt es den Grundschulen heute schon schwer, offene Stellen zu besetzen. Es fehlt am Nachwuchs. In Berlin waren zum neuen Schuljahr mehr als 2/3 der Neueinstellungen sogenannte Quer- und Seiteneinsteiger.
Die Kultusminister wissen also, was kommt. Aber das ganze Ausmaß, das haben sie offenbar bisher nicht erkannt. Das hat mich erstaunt, als ich das vorhin gelesen habe. Frau Sauber, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Denn da muss erst die Bertelsmann Stiftung kommen und nachrechnen und sagen, ach, da fehlen so viele Lehrer in 6 Jahren. Und die Kultusminister haben es nicht wirklich im Blick. Wie kann das sein?
Ich glaube, es ist eine andere Zahlengrundlage. Also die Bertelsmann Stiftung stützt sich jetzt auf die Bevölkerungsvorausschätzung, die etwas aktueller ist als sozusagen die Prognose, die auch den tatsächlichen Anstieg der Geburtenzahlen mit einberechnet als die Prognose, von denen bislang die Kultusminister ausgegangen sind. Aber natürlich kann man fragen, warum da so konservativ gerechnet wurde.
Ja, und ich denke, das kann man fragen.
Kann man auch vielleicht überlegen, ob da nicht bewusst auch ein bisschen konservativ gerechnet wird.
Warum bewusst? Was denken Sie?
Also ich will nichts unterstellen, aber man hat ja manchmal den Eindruck, dass sozusagen, wenn die Dringlichkeit dann da ist und die ist jetzt da, dass es dann natürlich leichter fällt, bestimmte Sachen, die eigentlich recht unpopulär sind, also das Einstellen von noch mehr Quereinsteigern oder am Ende, wenn gar nichts anderes mehr geht, dann eben die Erhöhung der Schüler in einer Klasse durchzusetzen und zu verargumentieren. Das will ich jetzt nicht unterstellen.
Aber das kann ja keinem ein Anliegen sein, dass mehr Schüler in der Klasse sitzen zum Beispiel.
Nee, aber es ist halt am Ende, es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und nein, natürlich will das keiner. Also wir alle wissen, wie wichtig das ist, dass Klassen klein sind, damit die Bildung gut ist. Mhm. Und zumal, wenn das dann eben keine voll ausgebildeten Pädagogen sind, sondern Quereinsteiger, die pädagogisch nachgebildet werden. Aber ich glaube, jetzt ist es zu spät. Also das Kind ist sozusagen in den Brunnen
gefallen. Es ist nie zu spät für eine große Bildungsoffensive.
Ja, aber für die Schüler, die jetzt in 6 Jahren zur Schule gehen, ist es zu spät, weil es ist ja schon absehbar, dass man bis dahin nicht mehr genug Lehrer zusätzlich ausbilden kann. Also die, die in 5, 6 Jahren arbeiten sollen, die stecken ja jetzt alle schon mitten im Studium. Von daher, da werden die Kinder, die dann eingeschult werden, wohl damit rechnen müssen, dass sie weitere Quereinsteiger dann haben.
Was machen Sie mit Ihrem Kind? In welche Schule wird es gehen demnächst?
Eine ganz normale Berliner Grundschule in Berlin-Tempelhof.
Wo es noch genügend Lehrer gibt.
Wo es noch ganz gut aussieht, glaube ich. Ja.
Okay. Einmal im Monat schreiben Sie, Frau Sauerbrei, auch eine Kolumne für die New York Times. Dann über deutsche Themen, aber Sie sind eben sehr nach Amerika orientiert und waren jetzt gerade auch in den USA, in Alabama und Texas mit einem Stipendium des American Council on Germany. Und da natürlich jetzt die Frage an Sie, wie beurteilen Sie diese Entscheidung von Donald Trump, das Treffen, das er heimlich ja anberaumt hatte, mit den Taliban in Camp David abzuhalten, dass er das jetzt abgesagt hat und dass er auch die Friedensverhandlungen mit den Taliban abbrechen möchte?
Na, in der Sache kann man vielleicht sagen, dass es richtig ist. Also die Taliban haben auch während der Friedensverhandlungen nie aufgehört, Terroranschläge zu verüben, um weiteren Druck aufzubauen, ob man dann mit einer solchen Gruppierung wirklich verhandeln kann, die sozusagen keine Bereitschaft zeigt, von der Gewalt abzulassen, was ja das Ziel der Verhandlungen war. Kann man ja wirklich hinterfragen, zumal diese Verhandlungen auch aus frauenpolitischen Gründen sehr stark in der Kritik standen. Also amerikanische ehemalige Außenpolitikerinnen wie Anne-Marie Slaughter haben sich und andere Afghanistan-Expertinnen haben sich immer wieder sehr kritisch geäußert, dass eben die Rechte der Frauen da unter die Räder gekommen wären in diesen Verhandlungen, weil die Taliban schon angekündigt haben, dass sie massiv die wenigen Rechte, die Frauen in dem Land hinzugewonnen haben, wieder zurückgedreht hätten. Von daher in der Sache kein großer Schaden, aber natürlich ein typischer Trump, das jetzt zu tun und damit vielleicht zu versuchen, auch Punkte noch im Wahlkampf zu sammeln. Also in eine richtige Strategie passt sich das nicht ein.
Vielleicht aber eben in diese Strategie Wahlkampf zu machen, sodass Trump Entscheidungen treffen will, die ihm für November 2020 nützen.
Genau, also darauf ist, glaube ich, in Amerika so ziemlich alles im Moment ausgelegt. Das Land ist sehr früh in den Wahlkampf gestartet und auch Donald Trump hat, glaube ich, dieses Ziel jetzt als erstes, oberstes Ziel immer im Blick, egal was er tut.
Und Sie haben über die Evangelikalen recherchiert, als Sie jetzt dort waren. Und die sind ja ganz wichtig, wenn er wiedergewählt werden will. Denn die machen, glaube ich, 1/4 der republikanischen Wählerschaft aus. Also ein großer Anteil.
Genau, also weiße Evangelikale, also eine religiöse Gruppierung, die sich durch verschiedene Merkmale auszeichnet. Also einerseits Glaubensgrundsätze, die aber eben auch sehr konservative Ansichten haben, zum Beispiel was das Abtreibungsrecht angeht, was andere gesellschaftspolitische Themen angeht. Und die sind eine ganz wichtige Gruppe für die Republikaner, weil sie eben so eine große Gruppe sind und auch eine sehr treue Gruppe. Sie schrumpfen zwar, was jetzt den Anteil an der Gesamtbevölkerung angeht, aber sie sind sehr mobilisiert.
Und ja, was war sozusagen Ihr Ergebnis? Also Sie sagen, die Gruppe schrumpft, aber insgesamt, man hat Trump ja gesehen, wie er vor einigen Tagen so die Arme gern Himmel hob und saß, glaube ich, im Garten des Weißen Hauses und sagte, ich bin der Auserwählte.
Ja.
So, also das sollte wohl ein Scherz sein, aber man wusste dann nicht, ob es wirklich nur ein Scherz ist oder nicht auch eine Geste in Richtung eben der Evangelikalen. Wie würden Sie das beurteilen?
Ich glaube schon, dass er ganz gezielt jetzt dieser Gruppe immer wieder symbolische Hinweise gibt.
Nach dem Motto, ich habe euch im Blick genau, und ich weiß, was ihr möchtet.
Genau. Also er hat auch schon angekündigt, dass er jetzt gemeinsam auch mit der Spitze der Republikanischen Partei nochmal so eine extra Wahlkampfgruppe gründet, um genau diese Wähler zu mobilisieren, um sie anzusprechen. Und ich glaube, diese Dinge wie I am the chosen one sind immer so kleine Zeichen, mit denen er die Verbundenheit zu dieser Gruppe ausdrücken möchte. Mich hat erstaunt, wie stark jetzt in den Gesprächen mit Predigern, aber auch mit Lobbyisten, aber auch mit ganz einfachen Kirchgängern, wie stark tatsächlich sozusagen Politik in dieser Gruppe religiös erzählt wird. Und die sind alle sehr bibelfest. Eine wörtliche Auslegung der Bibel ist ein ganz wichtiger Teil der evangelikalen Kultur. Und die finden da immer wieder so Anknüpfungspunkte. Also Trump zum Beispiel wird bezeichnet als King Cyrus, König Kyros, der zwar ein persischer, also ein heidnischer König war, sowohl historisch als auch eben in der Bibel, aber eben das Volk, dem Volk Israel geholfen hat. Und so wird auch Trumps Politik eben gesehen, dass sie sozusagen, er ist zwar vielleicht als Person jetzt kein idealer Vertreter, er steht als Person gegen viele Werte, die diese
zum
Gruppe
Beispiel
vertritt.
Zum dritten Mal verheiratet.
Als Geschiedener, als jemand, der auch gerne mal den Namen Gottes lästert, weil er ziemlich deftig flucht, auch bei seinen Veranstaltungen. Das sind wirklich Sachen, die da sehr gesehen werden, auch in dieser Gruppe. Aber sie sehen ihn sozusagen im Rahmen von so einer seltsamen Endzeitstimmung als ihre letzte Hoffnung, auch den politischen Kampf nochmal zu gewinnen, die Gesellschaft nochmal zu drehen. Weil sie natürlich in den letzten Jahrzehnten eben diese enorme Liberalisierung auch mitmachen mussten in Amerika mit der Verrechtlichung der Ehe für alle und so weiter, die in dieser Gruppe wirklich als es geht mit uns zu Ende empfunden wurde.
Anna Sauerbrei war an dieser Stunde hier zu Gast. Was machen Sie jetzt? Sie sausen jetzt hier aus dem Studio und müssen sich vorbereiten, haben Sie mir gesagt, auf heute Abend.
Ich moderiere heute Abend noch eine Veranstaltung des Tagesspiegels zu der Frage, wie mehr Investitionen der deutschen Wirtschaft in Afrika erreicht werden können. Und ich glaube, es ist so ein bisschen symptomatisch, dass ich mich mit diesem Thema überhaupt nicht auskenne, obwohl es natürlich ein extrem wichtiges Thema ist.
Aber so ganz Afrika ist natürlich auch ein großer Kontinent.
Es geht glücklicherweise jetzt zunächst mal um die Frage der Investitionen. Also wie können deutsche Unternehmen da mehr investieren? Wie kann man auch Geld für afrikanische Startups bereitstellen? Aber genau, da muss ich mich noch ein bisschen einlesen, um es ganz vorsichtig auszudrücken.
Na gut.